Erfahrung von Spiritualität. Aber was bedeutet eigentlich Spiritualität? Braucht es für Spiritualität auch eine Religion? Muss ich mich tagelang in einsame Gegenden begeben, um die Stille zu finden? Der deutsche Theologe und Priester Dr. Andreas Knapp erzählt in dieser Podcast-Folge, warum er immer wieder als Eremit in der Sahara-Wüste lebt und welche Wirkung das auf seinen Geist hat. Ein inspirierender Podcast für alle, die spüren wollen, dass es im Leben auch noch was Größeres gibt als den Alltag und das eigene Wohl.
Was man bewegt. Ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode. Mein Name ist Klaus Mastallier, Referent der katholischen Männerbewegung Oberösterreich. In dieser Podcast-Folge widmen wir uns dem Thema Spiritualität. Mit meinem heutigen Gast bin ich online verbunden, da er hunderte Kilometer weit entfernt sitzt. Dr. Andreas Knapp ist Theologe, Priester und mehrfach ausgezeichneter Autor. Viele Jahre leitete er das Priesterseminar in Freiburg. Im Jahr 2000 schloss er sich dem Orden der kleinen Brüder vom Evangelium an. Heute lebt er mit drei Mitbrüdern in einem Plattenbau in Leipzig, wo er sich in der Gefängnisseelsorge und Flüchtlingsarbeit engagiert. Danke für Ihre Zeit und grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Mastallier.
Wie darf ich Sie ansprechen, mit Dr. Knapp oder Bruder Andreas?
Nee, das DR, das habe ich in BR umgewandelt, also nicht mehr Doktor, sondern Bruder Andreas Knapp.
Dann spreche ich Sie mit Bruder Andreas an.
Ja, ja, wunderbar. So verstehen wir uns auch in unserer Gemeinschaft als eine Brüdergemeinschaft. Manche Leute sprechen mich mit diesem Titel Bruder an oder nennen mich einfach Andreas.
Bevor wir tiefer in das Gespräch einsteigen, eine herausfordernde Frage, Bruder Andreas. Was wäre für Sie die kürzeste Beschreibung oder Definition von Spiritualität?
Spiritualität bedeutet Leben aus dem Vertrauen, dass Gottes Geist schon in mir wohnt. Spiritus, Spiritualität heißt ja, dass der Geist Gottes in mir lebt und dass ich versuche, mein Leben aus dieser Beziehung, aus diesem Erfülltsein heraus zu gestalten.
Sie sind Autor zahlreicher Bände mit geistlichen Gedichten und gelten als einer der bekanntesten spirituellen Lyriker Deutschlands. Mehrmals im Leben haben Sie als Eremit tagelang in der Wüste gelebt. Stille wurde für Sie zu einem Ort tiefster spiritueller Erfahrungen. Und dann arbeiten Sie wieder längere Zeit als Arbeiterpriester an einem lauten Fließband in einer Fabrik. Wie passt das zusammen? Oder können Sie uns erzählen, wie das dazugekommen ist?
Für mich gehören diese beiden Elemente zusammen, nämlich auf der einen Seite, dass ich in einem ganz gewöhnlichen Alltag unterwegs bin, ob das jetzt die Arbeit am Fließband ist oder die Hausarbeit oder irgendeine andere Aufgabe, die ich zu erfüllen habe, und dass ich dann auch immer wieder Elemente finde, um in die Stille zu gehen. Dieses äußere Engagement ist ja eine Arbeit, wo ich auch stark nach außen gehe, und dann braucht es zur Balance, zum Gleichgewicht auch wieder das nach innen gehen, um zu spüren und zu hören, was ich selber will, um mich selber wieder neu zu sortieren, manches zu unterscheiden und zu klären und auch um ins Gebet zu gehen. Man könnte ganz klassisch sagen, es ist ja der Atemrhythmus von Bete und Arbeite. Bei den Benediktinern, das ist eine Urerfahrung allen spirituellen Lebens, dass es neben dem äußeren Engagement auch immer wieder Augenblicke des Rückzugs, der Stille, auch der Erholung, der Innerlichkeit braucht.
Wie erwähnt, sind Sie im Orden kleine Brüder vom Evangelium. Nach welchen Kriterien haben Sie genau diesen Orden ausgewählt?
Ich habe die kleinen Brüder persönlich kennengelernt, damals in Italien, in Spello, in der Nähe von Assisi. Und mich hat ihre Lebensweise sehr angesprochen. Das hat mir einfach gefallen. Nämlich wie so eine kleine Familie, das waren 4 Brüder, die zusammen in so einem aufgelassenen Bauernhaus lebten, das sie ein bisschen hergerichtet haben. Da war eine große Schlichtheit, eine große Gastfreundschaft, ein herzliches Miteinander. Und zugleich hat man gemerkt, dass hier auch das Gebet und die Stille eine große Rolle spielt. Damals war es das Gleichgewicht zwischen der Arbeit auf den Feldern, vor allen Dingen bei den Olivenbäumen, und dann aber auch immer wieder Zeiten der Stille. Und dieses Modell, diese Lebensgemeinschaft hat mich damals fasziniert, und dann habe ich gespürt, ich möchte auch gerne in einer solchen Weise leben.
Was hat genau diese Erfahrung bei Ihnen bewirkt?
Ich war mehrmals auch in der Sahara gewesen und habe dort bei den Brüdern Zeiten der Stille verbracht. Unsere Gemeinschaft geht ja zurück auf Charles de Foucault, der viele Jahre in der Sahara gelebt hat. Und daher ist für uns Wüste auch ganz konkret ein geografischer Ort, aber es ist noch mehr ein innerer Ort. Und der Rückzug in die Wüste bedeutet, mich zu lösen von all den Verpflichtungen und Funktionen, in denen ich meinen Dienst tue, manchmal auch gefangen bin, manchmal mich gut entfalten kann. Aber dann braucht es eben auch, um dieses Gleichgewichtswillen, wieder einen Rückzug an einen Ort, wo ich zu mir finde.
Hat sich Ihr Leben dadurch verändert oder eine neue Ausrichtung bekommen?
Längere Zeiten in der Stille helfen mir, um wieder aufmerksamer zu werden. Auf mich selber, auf meine eigenen Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse. Denn oft bin ich ja fremdgesteuert. Im normalen Arbeitsalltag müssen wir ja viele Funktionen erfüllen. Das sind Erwartungen, die an mich gerichtet werden. Das sind bestimmte Bilder, denen ich zu genügen habe. Und wenn ich dann mal ausgestiegen bin, dann merke ich, jetzt bin ich wieder mehr in mir selber angekommen, bei dem, was ich will, dass ich nicht nur funktioniere, sondern dass ich lebe. Und ganz konkret bedeutet das, ich nehme dann auch im Alltag wieder mehr Zeit, um mal etwas gesammelt und langsam zu tun, um nicht nur hektisch den Dingen hinterherzulaufen, sondern zum Beispiel mir jeden Tag eine kleine Zeit der Stille zu nehmen. Ich mache das meist morgens, in der Frühe. Und wir haben einen Raum in unserer Wohnung hier, der als Kapelle eingerichtet ist. Da kann ich einfach morgens den Tag begrüßen und ins Gebet gehen und in die Stille gehen. Und damit bekommt aber der ganze Tag dann auch ein anderes Gepräge, weil ich beginne nicht schon hektisch hin und her zu rennen, sondern ich versuche aus einer bestimmten Sammlung heraus den Tag zu sehen. Und solche Unterbrechungen können aber auch mitten im Alltag ihren Platz finden. Wenn ich etwa zur Straßenbahn gehe, was ich nachher tun muss, dann kann ich da schnell hinrennen, weil ich ganz knapp dran bin. Ich kann aber auch 3 Minuten eher loslaufen und dann langsam gehen und schauen, wie jetzt die Bäume blühen, hören, wie die Vögel singen, kurz stehen bleiben und atmen. Und dann bekommt ja mein Alltag ein anderes Grundgefühl, ein anderes Gepräge. Ich lebe mehr in Beziehung zu den Dingen, die mich umgeben, zur Natur, auch zu den Menschen, denen ich begegne. Und ich spüre mehr von der Verbundenheit mit Gott. Denn in der Schöpfung kann ich auch so den Schöpfer erahnen.
Das war schon eine Frage, die Sie mir jetzt vorweggenommen haben, weil meine nächste Frage war, nämlich 40 Tage Wüstenerfahrung kann sich nicht jeder zeitlich leisten, um Spiritualität zu erfahren. Und die Frage wäre, was wäre eine wirksame Form für zu Hause, für den Alltag? Jetzt haben Sie da schon 2 Antworten vorweggenommen. Aber gibt es nur einen konkreten Tipp, wie man vielleicht nochmal sozusagen für den Alltag, für zu Hause Spiritualität erfahren kann?
Ja, ich denke, einfach solche Freiräume zu suchen. In unserer Spiritualität gibt es so ein Grundwort, das heißt, lebe, dass alles ein Geschenk ist, und schenk dir selber auch jeden Tag eine freie Zeit, einen Augenblick, wo du etwas tust, was dir gut tut und wo man nicht nur funktioniert und in die Hektik eingespannt ist. Das kann, wie gesagt, dieser Spaziergang sein. Es kann auch sein, dass man in einer Kirche, in einer Kapelle, wenn man vorbeigeht, sich mal 5 Minuten einfach hineinsetzt und sagt, so, jetzt will niemand etwas von mir. Ich muss jetzt nicht irgendwelchen Dingen genügen. Ich darf jetzt einfach da sein mit dem, was ich fühle, was ich erlebt habe. Vielleicht steigen Bilder auf und dann lasse ich sie wieder los und vertraue sie Gott an. Solche kleinen Momente der Unterbrechungen. Religion, so hat der Theologe Johann Baptist Metz einmal gesagt, Religion heißt Unterbrechung. Denn wir sind immer in Gefahr, dass wir in dieses Räderwerk hineingeraten, wo man ständig etwas tun muss und etwas von uns will und wir wollen was von anderen. Und wir merken ja, wie viele Menschen darunter leiden, dass man überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt. Ich sehe zum Beispiel in der ganzen Pilgerbewegung eine solche Aufbruchstimmung. Ja, ich möchte mal raus aus diesem Gewohnten und mehr Zeit haben zum Gehen, zum Atmen, unterwegs sein, Menschen begegnen, mich überraschen lassen. Nicht alles ist schon vorprogrammiert. Das sind Unterbrechungen dieses Räderwerks. Und da kommen wir zu uns selber und dann auch wieder mehr zu Gott.
Ein weiterer besonderer Ort in Ihrem Leben ist wohl Ihr Wechsel von einer kirchlichen, ich sage mal unter Anführungszeichen, Karriere in den Plattenbau nach Leipzig. Warum sind Sie genau dorthin gegangen und was haben Sie dort gesucht bzw. gefunden?
Ja, ich war gerne auch Priester der Erzdiözese Freiburg und habe dort manche Dienste getan und habe das gerne und ich denke auch gut getan. Und zugleich habe ich gespürt, dass ich jetzt wieder mehr so im Alltag der einfachen Menschen mitleben möchte. Ich stamme selber aus einer Arbeiterfamilie und wollte wieder mehr bei Menschen sein, die so dem Milieu entsprechen, aus dem ich selber groß geworden bin. Und deswegen habe ich diese Gemeinschaft gewählt, ein einfacheres Leben und auch ein Leben in einer kleinen Gemeinschaft. Und hier im Plattenbau in Leipzig, was ich gesucht habe, ist eben hier mit den Nachbarinnen, den Nachbarn, mit dem Milieu hier unseres Viertels, mit den Menschen, die hier leben, den Alltag teilen, Freundschaften schließen, mich zu engagieren. Und in den letzten Jahren war das jetzt vor allen Dingen die Flüchtlingsarbeit, weil bei uns hier im Viertel sehr viele Geflüchtete und Vertriebene eine neue Heimat gefunden haben, aber mit all den Schwierigkeiten, mit Sprache und Bürokratie und Kultur und mit denen jetzt einen Weg zu gehen, dass sie sich hier besser heimisch finden können. Und das habe ich gesucht und habe auch hier in diesen Aufgaben eine große Erfüllung gefunden.
Und welche Bedeutung hat für Sie die Gemeinschaft mit Ihren Mitbrüdern zu Ihrer persönlichen Weiterentwicklung Ihrer Spiritualität?
Ja, wir sind ja jetzt kein Club von Leuten, die sich gesucht haben, sondern wir haben alle aus unterschiedlichen Gegenden und Motiven her zu dieser Gemeinschaft gefunden. Und dann versuchen wir uns hier so zusammenzuraufen im guten Sinne. Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Wir sind meistens international aufgestellt. Es sind immer verschiedene Kulturen, die dann zusammenleben. Im Augenblick haben wir jetzt keinen Nichtdeutschen, aber wir haben 10 Jahre lang hier mit einem Italiener zusammengelebt. Und das ist eine große Bereicherung, weil man lernen kann, Rücksicht zu nehmen auf ganz unterschiedliche Mentalitäten und Kulturen. Jeder hat ja seine eigene Persönlichkeit, den Charakter, die Geschichte. Und das passt nicht immer alles 100% zusammen. Und wir haben uns eben nicht gesucht, so wie Freunde oder ein Partner, sondern wir sind als spirituelle Gemeinschaft unterwegs. Und das bedeutet, dass wir versuchen zu lernen, tolerant zu sein, den anderen in seinem Wert zu lassen, nicht versuchen, ihn zu erziehen oder uns anzupassen, den anderen, und gleichzeitig doch eine tiefe gemeinsame Basis zu entdecken. Das ist unser Glaube an Gott. Das ist der Versuch, jeden Tag gemeinsam das Evangelium zu lesen. Das machen wir. Und darüber zu meditieren. Das ist der Versuch, uns auszutauschen über das, was uns im Alltag bewegt und beschäftigt. Das tun wir sehr regelmäßig und so wachsen wir zusammen. Die Basis ist eben so dieses gemeinsame Unterwegssein zu Gott.
Wie groß sollte so eine Gemeinschaft sein, um gut miteinander auszukommen und sich gut auszutauschen?
Bei uns ist so eine Erfahrung, dass vier eigentlich eine gute Gemeinschaft ist. Es gibt auch Gemeinschaften, die ein bisschen größer sind, aber da wir von unserer Ordensregel her keine Häuser haben wollen, sondern eigentlich nur Mietswohnungen oder sehr einfache Unterkünfte, kann man jetzt kein großes Kloster aufmachen, sondern sind wir eben meistens 3 oder 4. Und das ist eigentlich keine schlechte Basis, weil dann kommt man sich näher, man kann wirklich auch miteinander das gestalten. Wenn eine Gemeinschaft sehr groß ist, dann lebt man auch ein bisschen aneinander vorbei. Das ist ganz normal. Oder es gibt kleinere Grüppchen. Und unsere Erfahrung ist, so 4 ist eine gute Basis.
Für Sie spielt, soweit ich das recherchieren konnte, die Spiritualität von Charles de Foucault eine besondere Rolle und hier im Besonderen die Erfahrung von Stille. Warum ist für Sie die Erfahrung von Stille so wichtig und was kann Stille bewirken?
Charles de Foucault hatte ja ein sehr bewegtes Leben, ein sehr lautes Leben, könnte man sagen. Er war ja Offizier, Abenteurer, Lebemann. Und in der Wüste, er kam durch das Militär, durch einen Militäreinsatz in der Sahara mit der Wüste in Berührung. Durch diese Zeit hat er noch einmal auch so eher seine innere Welt entdeckt. Er war vorher sehr konzentriert auf Erfolg, auf Karriere, auf Vorwärtskommen. Und dann hat er gespürt, das Entscheidende in meinem Leben ist nicht der äußere Erfolg, sondern der innere Friede, Verbundensein mit Gott und durch diese Verbundenheit auch das Verbundensein mit anderen Menschen. Und in der Stille hat er diesen inneren Weg gefunden. Und für mich ganz konkret ist deswegen Stille auch wichtig. Ich bin ein sehr aktiver Typ von Natur aus. Ich bin unternehmungslustig, ich kann auf vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, aber das ist die Gefahr, dass ich mich dann auch verliere und verzettele. Und dann brauche ich immer wieder diese Räume der Stille, um zu spüren, was will ich eigentlich, wer bin ich im Tiefsten, was ist meine Sehnsucht, ist es wirklich der Wunsch nach Karriere oder nach Leistung oder nach Anerkanntsein und was schenkt mir denn im Tiefsten diese Anerkennung? Und da kann ich dann im Lesen des Evangeliums, im Hören auf die Stille ahnen, dass es genügen kann, wenn Gott in meinem Leben einen Raum hat, dass er mich kennt, mich beim Namen nennt, dass er mir seine Liebe schenkt, dass die Anerkennung durch Gott mich zu dem macht, der ich bin und meinen Hunger stillen kann. Das sind so Erfahrungen, da braucht man eben Stille, um wieder mehr zu hören und nicht nur nach außen hin zu funktionieren.
Gibt es Ihrer Meinung nach eine Spiritualität ohne Religion oder ist Spiritualität immer an eine Religion gebunden?
Das ist jetzt so eine Frage der Definition. Heute versteht man eben unter Religion meistens eben ein religiöses System, den Buddhismus, Hinduismus, das Christentum, den Islam. Ich glaube, es gibt in jedem Menschen den Hunger nach Spiritualität, nach dieser tiefen Verbundenheit, nach der Suche nach einem Sinn des Lebens, nach einer Geborgenheit, die tiefer ist als das, was Menschen machen können, sondern eine Geborgenheit und einen inneren Ort, der mir geschenkt wird. Eine Erfahrung, ich gehöre zu dieser Welt, zu dieser Schöpfung und da ist auch jemand da, der dieser Schöpfung einen Halt und einen Sinn schenkt. Das sind so spirituelle Sehnsüchte, die wahrscheinlich in jedem Menschen wohnen. Und die bestimmten Religionen, die bieten dann ja Wege an, um diese Spiritualität zu formen. Da ist ein großer Schatz an Erfahrungen und an Traditionen, sei es der Meditation, sei es der Körperlichkeit, also zum Beispiel Pilgern als Unterwegssein ist ja auch vor allen Dingen eine körperliche Erfahrung. Gottesdienste und Riten, der Segen, das sind alles Formen, die die Religionen uns anbieten, damit diese Spiritualität wachsen kann.
Als katholische Männerbewegung versuchen wir immer wieder neu zu erkunden, wo und wie Männer spirituell besonders ansprechbar und berührbar sind. Gibt es Ihrer Einschätzung nach eine männerspezifische Spiritualität?
glaube, dass Spiritualität zunächst einmal etwas ganz Persönliches ist. Jeder Mensch hat so seine eigene maßgeschneiderte Spiritualität, die wirklich seinem Charakter, seiner Geschichte, seiner Persönlichkeit entspricht. Und da gibt's natürlich dann schon auch geschlechterspezifische Unterschiede, die sind aber nicht 100%, sondern die sind, ich würde mal sagen, das geht eher so, es gibt so tendenzielle Richtungen. Es gibt also nicht die Männerspiritualität, aber ich würde mal sagen, es gibt spirituelle Übungen, Erfahrungen, Wünsche, die eher Männer ansprechen, die können aber auch Frauen ansprechen, aber tendenziell entsprechen sie vielleicht eher dem Männerbild unserer Gesellschaft, was ja auch immer geprägt ist. Und das Männerbild ändert sich ja auch ständig. Von daher gesehen ist es eher eine flüssige Spiritualität, aber nicht etwas, wo man sagt, genau so, das ist jetzt die Spiritualität für den Mann. Das gibt es nicht. Aber es gibt doch bestimmte Ansätze und Hinweise oder Übungen, die eher Männer ansprechen.
Sehr spannende Antworten, Bruder Andreas. Zum Schluss noch zwei Fragen. Welchen Tipp geben Sie Männern A, in der Rush-Hour ihres Lebens, sprich in der schnelllebigen Zeit, und B, im Umstieg in der dritten Lebensphase, sprich Rente?
Ja, das sind auch zwei ganz wichtige Momente im Leben. Das eine, wenn man auf Hochtouren fährt, dann kann auch ein Motor mal durchglühen. Deswegen ist sicher gut, mitten in diesem Hochbetrieb sich Zeiten zu gönnen, um da mal auszusteigen. Schon ein guter Urlaub ist ja auch eine ganz tiefe spirituelle Erfahrung, wie auch die Arbeitswelt eine spirituelle Erfahrung sein kann. Es kommt ja immer auf die Haltung an, mit der ich auch in dieser Rush-Hour unterwegs bin. Aber damit die Rush-Hour mich nicht überrollt und mich auch vielleicht kaputt macht, ist es gut, solche Unterbrechungen zu haben, wie etwa Zeiten der Stille, mal ein Besinnungstag, mal ein paar Tage im Kloster oder regelmäßig einen ganz ruhigen Spaziergang oder eine ruhige Musik hören oder auch ein spirituelles Buch lesen. Also solche Elemente, die einfach diese Hochtourigkeit mal ein Stückchen runterfahren. Der Übergang zur Rente ist für viele eine ganz schwierige Phase, weil man eben gewohnt ist, über viele Jahre und Jahrzehnte in einem ganz bestimmten Schema zu funktionieren. Ich muss meine Arbeit tun, ich muss meine Leistung bringen. Und das hat ja auch sein Positives, denn dadurch wächst ja auch ein Stück Selbstvertrauen und Zufriedenheit. Ich habe auch was gelernt, ich kann was, ich konnte etwas beitragen, ich konnte etwas gestalten und vorwärts bringen und so weiter. Und dann, wenn dann so ein Einbruch ist und man nicht mehr in dieser Weise arbeitend funktioniert, sondern auf einmal große Pause ist, dann kann sich die Frage stellen, wer bin ich jetzt noch? Was bin ich jetzt noch wert, wenn ich nicht mehr so gebraucht werde? Und diese Phase zu gestalten ist nicht einfach. Ich glaube, es ist gut, dass man schon sich rechtzeitig vorher ein paar Gedanken macht. Gibt es Übergänge? Kann ich vielleicht langsam reduzieren? Baue ich schon etwas auf, wo ich mit meinen Gaben und Fähigkeiten mich dann noch einbringen kann? Gibt es vielleicht Träume, die ich schon lange hatte und die jetzt Zeit finden und Raum finden und vielleicht auch Geld finden, um sie zu realisieren? Ob das jetzt ein langer Pilgerweg ist, ob das jetzt ein neues Hobby ist. Also man muss diese Übergänge einfach gestalten, damit sie nicht wie so mit einem Schlag, mit so einem Schwertschlag auf einmal da sind und sagen, und was mache ich jetzt? Übergänge wollen gestaltet werden.
Ja, danke, Bruder Andreas, für Ihre Sichtweise, für Ihre Einblicke in Ihr Leben zum Thema Spiritualität. Dankeschön.
Vielen Dank auch Ihnen, Herr Mastallier.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war eine weitere Folge unserer Serie Was man bewegt. Dieses Mal mit Bruder Andreas, Dr. Andreas Knapp, deutscher Priester, Lyriker und ausgezeichneter Autor. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 15. November 2024 liest Bruder Andreas live im Schloss Buchberg aus seinem Buch Wer alles gibt, hat die Hände frei. Und am nächsten Tag, am 16. November, gestaltet er ein spirituelles Männerseminar. Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Anmeldung. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie gesund, Ihr Klaus Mastallier.
Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge, Was Mann bewegt. Euer KMB-Podcast-Team.